DW Wissen.
Ich bin Tobias Ullmeier. Hallo, herzlich willkommen. Das schlimme Erdbeben im Himalaya hat uns alle in einen Schock versetzt. Und es beschäftigt natürlich auch die Wissenschaft. Ich frage einen Seismologen, kann man so etwas nicht vorhersagen? Tägliche Dramen spielen sich in Ghana ab. Dort gibt es den wohl weltgrößten Elektroschrottplatz mit verheerenden Folgen für die Menschen, die auf dem und von dem Abfall leben müssen. Das sind die Themen in diesem Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Und natürlich gibt es wieder die Wissenschaftsnachrichten. Das schlimme Erdbeben in Nepal, Stärke 7,8, das schwerste in dieser Region seit 80 Jahren. Und doch irgendwie zu erwarten, das besagt die Statistik, dass es dort etwa alle 70, 80 Jahre kracht. Am Telefon ist jetzt Professor Wolfgang Friederich. Er ist Seismologe, also Erdbebenforscher an der Uni Bochum. Hallo, Herr Friederich.
Hallo, Herr Ullmeier.
Herr Friederich, warum kann man solche Erdbeben offenbar immer noch nicht vorhersagen?
Ja, Erdbeben sind singuläre Ereignisse. Das heißt, die laufen in relativ kurzer Zeit ab, werden aber durch tektonische Prozesse verursacht, die über Millionen von Jahren ablaufen. Und deswegen ist es schwierig, Ort und Zeit und auch Stärke von solchen Beben so genau vorherzusagen, dass es für die Menschen relevant ist und dass man auch entsprechende Maßnahmen sinnvoll ergreifen kann.
Kann man denn grobe Zeitrahmen immer vorhersagen?
Ja, man weiß ziemlich genau, welche Gebiete auf der Erde Erdbeben gefährdet sind. Man weiß auch, wie viele Erdbeben über gewisse Zeiträume sich ereignen. Man kennt auch die Relation der Anzahl von starken zu schwachen Beben. Das heißt, man kann die Erdbebengefährdung als solche relativ genau angeben, aber man kann eben nicht genau genug sagen, wann, wo und wie stark sich ein Erdbeben ereignen wird.
Ich habe es eingangs schon gesagt, für diese Region alle 70 bis 80 Jahre, besagt die Statistik. Ist das denn einigermaßen regelmäßig?
Ja, es ist leider nicht so regelmäßig. Also die Periodizität von Erdbebentätigkeit ist eher noch eine Hypothese. Und man stellt sich halt vor, dass die Plattengrenzen sich aufladen, dann sich mit einem Erdbeben wieder entladen und dass es dann wieder gewisse Zeit braucht, bis die wieder mit Spannung aufgeladen sind, bis es zum nächsten Erdbeben kommt. Das ist die Idee, die hinter dieser Periodizität steckt. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel Erdbeben andere Erdbeben triggern können, weil dann sich die Spannungen an der Plattengrenze verändern durch ein Erdbeben. Und dadurch kann es auch zu Häufungen von Erdbeben kommen, die dann diese Periodizität wieder außer Kraft setzen. Also man kann sich auf diese Periodizität nicht verlassen und in der Regel muss man da einen relativ großen Fehler von mehreren Zehner Jahren ansetzen.
Sie sagen, die Spannung an den Platten, die lädt sich auf. Könnte man also sagen, wenn es in einer gefährdeten Region häufig zu kleineren Beben kommt, dann ist das Risiko für große geringer, weil sich die Erdplatten dann schon aneinander so ein bisschen abgerieben haben?
Das ist eine Idee, ja. Also oft beobachtet man ja, dass es sogenannte seismischen Lücken gibt, also Bereiche, wo es lange Zeit kein Beben gegeben hat, die werden dann immer als Regionen höherer Gefährdung angesehen. Während wenn es häufig bebt, dann in der Regel die Erdbebengefährdung dann nicht so hoch ist wie für ein starkes Beben. Allerdings ist auch das nur eine relativ allgemeine Regel, die im Einzelfall nicht unbedingt zutreffen muss.
Vorhersagen sind also bis jetzt noch nicht möglich. Was macht denn Ihre Wissenschaft überhaupt, die Erdbebenforschung?
Die Seismologie beschäftigt sich eigentlich mit zweierlei Dingen. Wir wollen A, mehr herausbekommen über den Aufbau und die Struktur des Erdinnern. Dafür benutzen wir seismische Wellen, die von Erdbeben ausgestrahlt werden. Und zum anderen wollen wir mehr über die Physik des Erdbebenherdes herausfinden. Dafür beobachten wir auch die seismischen Wellen, die vom Erdbeben ausgestrahlt werden. Also wir wollen herausfinden, was sind die Ursachen für Erdbeben, welche Kräfte wirken in Erdbeben, welche Spannungen sind dort vorhanden, welche Prozesse führen zu Erdbeben und wie laufen Erdbeben im Detail ab.
Bislang kann man rund 12.000 Meter tief in die Erde reingucken. Gibt es also ein Bohrloch, das hat die Sowjetunion in den 80ern geschafft. In Deutschland, in Franken, ist man, glaube ich, 9.000 Meter tief gekommen, musste dann aufgeben wegen Temperaturen von rund 260 Grad. Würde es denn helfen, noch tiefer in die Erde reinzubohren, um dann Vorhersagen treffen zu können?
Ja, im Prinzip hilft es schon, wenn man in die Erde reinbohrt, um da genauer zu sehen, wie es im Erdinnern aussieht. Allerdings ist es natürlich eine Punktinformation. Das heißt, Sie wissen an einem Punkt relativ genau, wie es aussieht, aber es hilft Ihnen relativ wenig, um zu sagen, wie es vielleicht 10 Kilometer daneben aussieht. Und ein Erdbeben ereignet sich ja auf einer, also zum Beispiel das Beben hier jetzt in Nepal hat sich auf einer Bruchfläche ereignet, die 100 bis 200 Kilometer groß ist. Das heißt, man müsste sozusagen die Eigenschaften dieses Plattenkontakts über eine riesige Fläche erkunden, um überhaupt rauszufinden, wo vielleicht das nächste Beben sich ereignen könnte.
Glauben Sie denn, durch die immer engmaschigere Aufzeichnung, durch die Beschreibung und durch die Erklärungsversuche, die Sie eben schon angesprochen haben, könnte man für die Zukunft Frühwarnsysteme entwickeln?
Also ich glaube nicht dran, dass man in den nächsten Jahrzehnten oder vielleicht sogar Jahrhunderten so weit kommen wird, dass man Erdbeben wirklich mit der gewünschten Genauigkeit vorhersagen kann. Daran glaube ich nicht, weil die Informationen einfach zu schwierig zu bekommen sind. Man müsste ins Erdinnere hinein. Und zum Zweiten, das Eintreten eines Erdbebens hängt von so vielen Kleinigkeiten ab, die man schwer kontrollieren kann.
Es gibt ja Versuche mit Tieren, mit Ziegen etwa oder mit Termiten Erdbeben vorherzusagen. Arbeiten Sie denn mit solchen Wissenschaftlern zusammen, die das untersuchen?
Bis jetzt habe ich das noch nicht getan, nein. Ich glaube auch nicht dran, dass es viel hilft. Die Tiere sind sicher nicht empfindlicher als die Instrumente. Das heißt, ich glaube nicht, dass ein Tier ein Erdbeben vorausahnen kann, genauso wenig wie wir Menschen das auch tun können.
Sagt Professor Wolfgang Friederich, Seismologe an der Uni Bochum. Aber es gibt eben Wissenschaftler, die sich genau damit beschäftigen, mit Tieren, die Erdbeben vielleicht schon Stunden vorher irgendwie spüren. Alexandra Hostert hat welche gesprochen.
Vögel, die plötzlich auffliegen. Elefanten, die scheinbar grundlos in die Berge laufen. Schlangen, die auf einmal in Massen aus ihren Erdhöhlen kriechen. Oder Welse, die aus dem Wasser springen. Dann, einige Stunden später, ein Erdbeben. Es gibt unzählige historische Berichte, nach denen Tiere sich vor Erdbeben auffällig verhalten. Menschen in China und Indien, Italien und Kalifornien erzählen davon. Doch nur wenige Wissenschaftler haben sich bisher damit beschäftigt. Professor Ulrich Schreiber, Geologe an der Universität Duisburg-Essen, ist einer von ihnen.
Ja, wir haben in Gebieten mit relativ schwachen Erdbeben, nämlich im Neuwieder Beckenraum bei Koblenz, Untersuchungen an Störungen durchgeführt, Störungen, auf denen Ameisennester angesiedelt sind. Und diese Ameisennester haben wir langfristig beobachtet mit Kamerasystemen.
Eine Störung. So nennt der Wissenschaftler Zonen, an denen es Brüche in den Gesteinen der Erdkruste gibt und an denen Erdbeben entstehen können. Und an diesen Störungen finden sich besonders häufig Nester der roten Waldameise. Selbst in Gebieten mit so schwachen Erdbeben wie in Deutschland. Das könne man sogar statistisch nachweisen, sagt Schreiber. Und er hat auch schon eine Idee, warum die Ameisen gerne dort leben. Auch wenn die noch etwas vage ist.
Vielleicht gibt es Biofilme, vielleicht gibt es einfach Gase, die für die Ameisen interessant sind. Mit anderen Worten, da gibt es noch ein riesen Forschungsgebiet, das wir gerade bearbeiten. Und wir können aber nicht genau sagen, diese eine Komponente ist für die Ameise interessant. Wir sehen einen Zusammenhang zum CO2, das scheint eine Rolle zu spielen. Vielleicht gibt es weitere Reaktionen in den Flüssigkeiten, in den Gasen, die interessante Produkte herstellen für die Ameisen.
Diese Gase könnten gleichzeitig die Ameisen anziehen und Erdbeben ankündigen, meint Schreiber.
Also wir haben zwei Nester parallel beobachtet mit einem Kamerasystem, das Tag und Nacht aufgezeichnet hat. Wir haben also 3 Jahre oder mehr als 3 Jahre lang Daten aufgezeichnet über die Bewegungsmuster dieser Ameisen.
Die Forscher haben sich angeschaut, ob die Ameisen viel herumgelaufen sind oder eher ruhig waren. Könnten Ameisenbewegungen auf Erdbeben hindeuten?
Wir haben die statistische Auswertung der Beben durchgeführt und haben gesehen, vor den Beben gab es in einigen Fällen sehr deutliche andere Verhaltensweisen. Und zwar konnten wir immer nur das gesamte Nest beobachten, sodass wir über die einzelne Ameise im Nest natürlich nichts sagen können. Wir haben aber gesehen, dass die Aktivität auf dem Nest über Tag und Nacht plötzlich verändert war. Und das war schon in einigen Fällen sehr auffällig, reicht aber bis heute noch nicht aus, um statistisch als gesichert zu sehen.
Weitere Studien müssten folgen, um an exaktere Daten zu gelangen. Und zwar in Gebieten mit häufigeren und stärkeren Beben. Aber auch andere Tiere als Ameisen könnten Erdbeben vielleicht auf ganz verschiedene Weise vorhersagen. Fische und Tauben haben zum Beispiel die Fähigkeit, elektrische oder magnetische Felder wahrzunehmen, die sich vor einem Beben ändern könnten. Schlangen oder Ratten könnten vielleicht schwache Erschütterungen spüren, die einem großen Beben vorausgehen könnten. Bisher haben Forscher aber oft Probleme, so etwas nachzuweisen, auch weil es oft schwierig ist, Tiere für längere Zeit zu beobachten. Doch inzwischen gibt es zunehmend kleine und preiswerte Sender, die helfen, Tiere und ihre Bewegungen zu verfolgen. Ein Forscher, der damit arbeitet, ist Martin Wikelski vom Max-Planck-Institut in Radolfzell.
Ja, wir haben eigentlich auch basierend auf den Anekdoten, auf den Geschichten, die es überall gibt, dass Tiere Naturphänomene voraussagen können, uns mal angeschaut, stimmt das wirklich?
Und zumindest was Vulkanausbrüche angeht, konnte Wikelski eine interessante Beobachtung machen. Sein Untersuchungsobjekt, die Bergziegen am Vulkan Ätna.
Dann haben wir unsere Beobachtungsinstrumente auf die Ziegen gemacht und die sind dann von den Ziegenhirten einfach losgelassen worden, sind da 2 Jahre lang am Ätna umhergestreift und wir konnten dann zeigen, dass das Verhalten der Ziegen sich in der gesamten Gruppe etwa 5 Stunden vor einem großen Vulkanausbruch ändert.
Die Ziegen fingen plötzlich an, aktiv zu werden und herumzulaufen. Und das hat Wikelski nicht nur einmal beobachtet.
Wir haben 7 Ausbrüche gehabt über die letzten 2 Jahre, größere, wo dann wirklich auch mal der Flughafen in Catania gesperrt war, wo große Brocken rausgeflogen sind, kilometerhohe Staub- und Aschewolken, wirklich dann auch so mal 5 Zentimeter Aschefall in den Gegenden, wo die Ziegen waren. Also schon was, wo auch eine Ziege zwar nicht stirbt, aber doch negativ beeinflusst wird von dem Vulkanausbruch. Und den haben die jeweils etwa 3 bis 5 Stunden vorausgesagt.
Noch ein Anhaltspunkt, dass Tiere erstaunliche Fähigkeiten haben, um Naturphänomene vorherzusagen. Bewiesen ist zwar davon bisher nur wenig, aber vielleicht liegt das auch daran, dass wir die Tiere einfach noch nicht genau genug beobachtet haben.
Ein Hoffnungsschimmer zumindest. Vielleicht klappt es ja irgendwann in ferner Zukunft. Und hier gibt's jetzt die Wissenschaftsnachrichten von und mit Julia Vergin.
Der freundliche Händedruck zur Begrüßung ist mehr als nur eine höfliche Geste. Tatsächlich stellen Menschen auf diese Weise fest, ob sie einander riechen können. Das haben israelische Forscher des Weizmann Institute of Science herausgefunden. Ihre Beobachtung? Nach dem Händeschütteln hat sich jeder Proband ganz unbewusst an die Nase gefasst und an seiner Hand geschnuppert und so den Geruch des Gegenübers wahrgenommen. Die Haut ist Träger verschiedener Gerüche und damit wichtiger chemischer Botenstoffe, die bei einem Handschlag ausgetauscht werden. Für Hunde und andere Säugetiere spielen Gerüche bei sozialen Interaktionen eine große Rolle. Sie beschnuppern sich, um sich kennenzulernen. Menschen machen das offenbar genauso, wenn auch auf etwas subtilere Art und Weise. Handystrahlung kann womöglich das Wachstum von Tumoren beschleunigen. Darauf weist die Studie eines Forscherteams um den Biologen Alexander Lerchel der Jacobs University in Bremen hin. Die Wissenschaftler hatten im Zuge ihres Experimentes Mäusen krebserregende Substanzen verabreicht und dann einen Teil der Tiere zusätzlich mit Mobilfunkwellen bestrahlt. Bei diesen Mäusen war die Zahl der gewachsenen Tumore signifikant höher als bei der nicht bestrahlten Kontrollgruppe. Diese Untersuchung zeigt zunächst nur, dass die Strahlung zwar das Tumorwachstum beschleunigt, dass sie aber auch Krebs auslösen kann, zeigt sie nicht. Bisher konnte das noch keine Studie zweifelsfrei belegen. Auch warum Mobilfunkwellen das Wuchern von Krebszellen überhaupt beschleunigen, muss noch erforscht werden. Meditieren hilft gegen Depressionen? Ja, und das genauso gut wie die vom Arzt verschriebenen Antidepressiva. So lautet das Ergebnis einer Studie der Universität Oxford, veröffentlicht im britischen Fachmagazin The Lancet. An dem 2,5 Jahre dauernden Projekt nahmen 424 Probanden teil, die in der Vergangenheit unter Depressionen gelitten hatten. Die eine Hälfte bekam Antidepressiva, die andere Hälfte wurde mit der sogenannten achtsamkeitsbasierten kognitiven Therapie behandelt. Dabei werden die Patienten geschult, negative Gedanken und Gefühle zu erkennen, zu akzeptieren und mit ihnen umzugehen, anstatt erneut in eine Depression abzugleiten. Offenbar ein erfolgreiches Konzept. Die Rückfallquote der meditierenden Teilnehmer lag bei 44%, die der medikamentös behandelten Patienten hingegen bei 47%. Damit, so die Wissenschaftler, sei eine vielversprechende und günstige Therapiemethode entdeckt worden, die eine gute Alternative zur Verabreichung von Antidepressiva sein kann. Und das ganz ohne Nebenwirkungen.
Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, was mit Ihrem Computer, mit Ihrem Fernseher oder Kühlschrank passiert, wenn Sie ihn ausrangiert haben? Im Idealfall landen die Geräte auf einem Recyclinghof. Wertstoffe werden herausgeholt, Schadstoffe gesichert. Aber die Realität sieht oft anders aus. Getarnt als Export von Elektroartikeln landen sie dann in Afrika, in Ghana, in Accra, der Hauptstadt, an der bitteren Endstation der Verwertungskette und machen dort Menschen krank. Ein Besuch auf Afrikas schlimmstem Müllplatz.
Agbogbloshie, ein Stadtteil von Ghanas Hauptstadt Accra. Hier liegt die größte Müllhalde für Elektroschrott in Westafrika. Ein riesiges Gelände am Rande einer ölig verdreckten, stinkenden Lagune. Überall brennen alte Elektrogeräte. Kühltruhen, Fernseher, Drucker, Computer. Grellgrüne Flammen steigen meterhoch auf, dazu dicker schwarzer Qualm. Schwefel beißt in meinen Augen, das Atmen fällt schwer. Mein Kopf dröhnt, die Haut juckt, auf der Zunge liegt ein metallischer Geschmack. Der verseuchte Boden ist heiß. Nach kurzer Zeit lösen sich die Sohlen meiner Schuhe ab.
Der Rauch von den verbrannten Rechnern und Fernsehern ist so schwarz, dass man die Sonne nicht mehr sieht. Man bekommt auch keine Luft mehr.
Überall sind Kinder und Jugendliche damit beschäftigt, den Schrott auszuschlachten. Sie schmelzen Kabel und Platinen, wollen ran ans Metall, das hier verarbeitet ist. Kupfer, Aluminium, Blei. Peter, 11 Jahre alt, wirft eine Kühlschrankisolierung in die Flammen. Mit einem Stein zertrümmert er alte Bildschirme. Manchmal zieht er auch einen Lautsprechermagneten hinter sich her. Daran bleiben immer ein paar Metallteile haften. Platinen, Schrauben, Kupferdrähte. Die kann er bei den Händlern verkaufen, sagt Peter. Seine Stimme verrät, wie krank ihn seine Arbeit macht.
I want to get money and give my mother money to take me to school. That's why I'm here. I won't pay my teacher.
Was immer er verdient, gibt er seiner Mutter, um seine Schulbücher und den Lehrer zu bezahlen. An guten Tagen gibt es 2 Cedi für den Metallschrott, nicht einmal 1 Euro. Peter zeigt seine Arme und Beine, von Glas und scharfen Metallkanten zerschnitten, die Wunden entzündet. Er klagt über Kopfschmerzen.
I'm sick in my head.
You're sick in your head?
Yes.
Wie giftig und krebserregend die Dämpfe sind, die er jeden Tag einatmet, weiß er nicht. Er weiß nur, dass viele Menschen auf dem Schrottplatz deswegen keine Luft mehr bekommen, dass sie Blut spucken und gelblich gefärbte Augen haben. Seit mehr als 10 Jahren gibt es die Müllhalde Agbogbloshie. Um das Gelände herum hat sich eine ganze Stadt von Läden entwickelt, in denen alte Elektrogeräte gehandelt werden. 15-20% davon funktionieren vielleicht, sagt der Umweltaktivist Mike Anane. Der Rest lande bei den Schrotthändlern und bei den Kindern, den sogenannten Scrap Boys.
Der LKW da, direkt vor uns, der ist voll beladen mit Kühlschränken. Alles Schrott, alles aus dem Westen. Dort will sie niemand mehr, hier lädt man sie einfach ab. Das ist ein Skandal. Tonnenweise kommt das Zeug hier an. 500 Containerladungen aus den USA, Deutschland, Schweden, Finnland, von überall her. 500 Container pro Monat.
Das Baseler Übereinkommen, das auch Deutschland unterschrieben hat, verbietet den Export von technischem Schrott aus Europa. Doch Recycling nach EU-Standards ist teuer, das Geschäft mit Second-Hand-Ware aus der sogenannten Ersten Welt in Afrika lukrativ. Ob die Geräte, die nach Afrika verschifft werden, auch tatsächlich funktionieren, spielt für rücksichtslose Händler keine Rolle. In den Häfen in Europa würden die Geräte eben kaum getestet und kontrolliert, sagt Mike Anane. Außerdem hielten am Hafen von Accra korrupte Zollbeamte gerne die Hand auf, um den Schrott durchzuwinken.
The industrialized countries, the European Union, of course they know the electronic waste. It's shipped illegally here.
Jeder weiß, dass E-Waste illegal hierher gebracht wird. Und jeder weiß, dass Ghana keine Möglichkeiten hat, diesen Müll entsprechend zu entsorgen oder zu recyceln. Es ist eine moralische Frage, ob man den Schrott dann trotzdem hierher bringt. Wenn Europa diesen Giftmüll nicht will, ist das eine Sache. Aber dann sollte Ghana ihn nicht abbekommen.
If Europe doesn't want the electronic waste, Ghana should not have them either.
Kurz vor Sonnenuntergang stolpere ich noch über die Reste eines alten Kopiergeräts. Ein Stempel verrät, Es stammt aus Köln. Auf einem Aufkleber an der Seite ist auf Deutsch zu lesen: Dieses Kopiergerät ist für den Gebrauch von recycelbarem Papier geeignet.
Alexander Göbel war auf dem Elektroschrottplatz von Accra. Das harte Los eines Korrespondenten, aber zum Glück nur für einige Stunden. Gar nicht auszudenken, wie es den Kindern dort gehen mag. Und das war's schon wieder von diesem Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle mit Tobias Oehlmeier. Mehr wie immer unter dw.de/wissenschaft. Tschüss, bis zum nächsten Mal.